Ja, guten Morgen. Ich grüße Sie auch ganz herzlich im Namen unseres Herrn Jesus Christus zu dieser Versammlung. Und ich habe mich sehr über das Lied vom Jugendchor gefreut. Es passt ja wirklich wunderbar, denn darum geht es ja letztendlich bei der Auferstehungshoffnung, dass wir die Ewigkeit bei unserem Herrn verbringen und er ist wirklich unser Ein und Alles. Bevor wir beginnen, möchte ich selbst auch noch ein Gebet sprechen. Vater im Himmel, in Jesu Namen danke ich dir für diesen Tag, den du uns schenkst, diesen Sonntag, wo wir dein Wort betrachten dürfen, Herr, und ich bitte dich, wirke durch deinen Heiligen Geist an unsere Herzen, auch an meinem Herzen, Herr, dass ich nur das sage, was auf deinem Wort entspricht, Herr, dass wir auch etwas für unser persönliches Leben mitnehmen können, dass es uns in der Nachfolge stärken kann, was wir über dich erfahren, aber Herr, insbesondere, dass doch dieser Gottesdienst dein Name verherrlichen darf, Herr. Schenk es, dass wirklich du jetzt groß gemacht wirst. Ich danke dir dafür. Amen. Ja, das Thema, die Auferstehung, das Reich und der letzte Feind. Der Plan war eigentlich, die Verse zu nehmen, die der Jonathan vorgelesen hat. Bei der Vorbereitung habe ich dann aber gemerkt, bin ich weiter aus der Auferstehung gekommen. Also heute ist eigentlich nur Teil 1 des Themas, nur die Verse 20 bis 23 werden wir im Endeffekt uns anschauen können, wenn ich es schaffe, nicht noch ganz viel Zusätzliches zum Manuskript zu sagen. Dann der zweite Teil wird wahrscheinlich nur das Reich sein und dann erst beim dritten Teil kommen wir beim Feind an. Aber wir haben ja Zeit, es ist ein sehr tiefgründiges Kapitel, das 1. Korinther 15. Als ich damit anfing, letztes Jahr, dachte ich nur, gut, ein paar Predigten. Es werden vielleicht ein paar viele Predigten, aber dafür sind ja verschiedene Prediger, dass sie nicht immer dasselbe hören müssen. 1. Korinther 15, schlagen Sie auf, wenn Sie eine Bibel dabei haben. Wir wollen bei diesem Text auch bleiben, wenn ich da auch die Hintergründe erklären möchte. 1. Korinther 15, die Verse 20 fortfolgende. Es war im späten 16. Jahrhundert, da befand sich die Papststadt Rom im Aufbruch. Es war ja während der Zeit der Reformation und die katholische Kirche hatte nun genug. Sie hat ihre Gegenreformation angefangen. Na, Gegenreformation, es war sowieso schon einiges im Gange dort. Und eine der Sachen, die dann der Papst angefangen hat, der da herrschte, er wollte viele neue, schöne Gebäude errichten und auch vieles renovieren. Und es wurde gebaut bis zum Gehtnichtmehr in Rom. Die Stadt, sie war im Aufbruch. Und ein Höhepunkt war zweifellos der Neubau des Peterdoms, den wir alle von diesen schönen Bildern kennen, der aber auch sehr lange umgebaut und gebaut wurde. Gut, das ist jetzt nicht das Thema. Aber während dieser Bauarbeiten stieß man zufällig eigentlich, und zwar genau auf diesen Tag vor 437 Jahren, das war also heute vor 437 Jahren, stieß man per Zufall auf den Eingang zu einigen Katakomben in Rom. Zuerst hatte man keine Ahnung, was dieser Fund bedeutete, aber dann mit der Zeit wurde klar, dass diese Katakomben ganz viele Gräber von Christen aus den ersten Generationen der Christenheit in Rom beinhalteten. Also sie haben viele Knochen gefunden, auch christliche Wandmalereien und Inschriften. Also ein Riesenschatz an Gräber sozusagen. Und wenn Sie ein bisschen die Geschichte der katholischen Kirche kennen, die dachten sich, ah wunderbar, wir haben wieder neue Heilige zum Verehren gefunden. Und tatsächlich haben sie die Knochen katalogisiert und rumgeschickt, wo man meinte, dass die Leute es brauchen und es diesem und jenem Heiligen zugeschrieben. Und das war natürlich auch eine schöne Waffe gegen die Protestanten. Guck mal, welche Heiligen wir hier haben. Aber darum ging es ja natürlich nicht bei diesem Knochenfund. Es wies auf etwas viel Größeres oder Wunderbares hin und das ist eigentlich auch das Thema heute, dass diese ersten Christengenerationen sich dort beerdigen haben lassen, sozusagen, weil sie an die Auferstehung ihres Leibes geglaubt haben. Zu der Zeit damals war in Rom üblich die Brandbestattung. Die meisten haben sich verbrennen lassen. Doch die Christen haben das nicht getan. Schon von Anfang an haben sie sich nach diesem jüdisch-biblischen Vorbild bestatten lassen, die Körperbestattung genommen sozusagen, um damit auszudrücken, wir glauben, dass Gott eines Tages unser Leib auferwecken wird. Natürlich, Gott kann auch die Moleküle eines verbrannten Leibes auferwecken, das wissen wir. Aber diese Haltung der ersten Christen, wir lassen uns so bestatten, weil wir an die Auferstehung des Leibes glauben, ist schon sehr eindrücklich. Und einige Historiker, und das sind sogar säkuläre, die sagen sich, dass nach 2 Jahrhunderten hat sich im Römischen Reich die Bestattungsart geändert, dass es immer mehr die richtige Bestattung wurde, so wie wir sie jetzt kennen, und nicht nur Brandbestattung. Und manche gehen tatsächlich daraus, dass es an den Christen lag, die sich in so großen Scharen so haben bestatten lassen, aufgrund ihres Auferstehungsglaubens, dass da sich eigentlich die Stimmung im Römischen Reich geändert hat, noch bevor der Kaiser sich bekehrt hat und die Menschen sich so beerdigen ließen. Warum? Weil die Christen geglaubt haben, jawohl, auf uns wartet noch mehr als dieses Leben hier auf Erden. Und das ist eben auch das, was der Apostel Paulus in 1. Korinther 15 erklärt oder jetzt auch in diesen Versen, die wir heute betrachten wollen, die Verse 20 bis 23. Jonathan hat den Text vorgelesen. In den Versen vorher, in 1. Korinther 15, die Verse 12 bis 19, da hat der Paulus ja eigentlich hypothetisch gesprochen, ein bisschen beispielhaft, so nach dem Motto, ja, was wäre, wenn es keine Auferstehung gäbe? Was würde das bedeuten? Und sein Fazit war, nun, wenn es keine Auferstehung gäbe, dann wären wir die elendesten von allen Menschen, denn dann wären wir noch verloren, weil dann wäre ja Jesus Christus auch nicht körperlich auferstanden und hätte den Tod nicht besiegt. Und der Tod ist der Lohn der Sünde, dann hätte also die Sünde auch nicht besiegt. Wir wären also alle noch in unseren Sünden, wir wären alle hoffnungslos verloren. Nun, nach diesen Gedankenspielen kehrt er in Vers 20 mit seinem Nun aber, 1. Korinther 15, Vers 20, nun aber kehrt er sozusagen zur Wirklichkeit zurück. Denn die Realität ist, es gibt eine leibliche Auferstehung. Jesus Christus ist wirklich und wahrhaftig auferstanden und jeder, der in ihm ist, wird auch wirklich und wahrhaftig auferstehen. Und so sagt er in 1. Korinther 15, Vers 20, ich möchte diesen Vers noch einmal lesen, 1. Korinther 15, Vers 20, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Das Wort Erstling, ich denke, in all ihren Übersetzungen steht Erstling, lässt sich auch mit einem Begriff übersetzen, den wir wahrscheinlich kennen aus dem Alten Testament, nämlich mit dem Wort Erstlingsergabe oder Erstlingsfrucht. Und es ist tatsächlich so, dass Paulus hier ein Wort verwendet hat, das ein sehr technischer Begriff damals war. Mir fällt jetzt leider kein Beispiel ein, was man heute als technischer Begriff nehmen könnte. Aber mit diesem Wort wussten die Leser sofort, damit ist eine Opfergabe gemeint, die den Göttern oder dem jeweiligen Gott als erstes dargebracht wird, damit die ganze Ernte geheiligt wird. Und das System, kann man sagen, ist ein bisschen abgekupfert von dem einen wahren lebendigen Gott, denn es ist ein System, das wir aus dem Alten Testament kennen. Dieses Fest der Erstlingsgaben, dass aus dem Ertrag der Erde wird Gott der erste Teil und der beste Teil geweiht. Der allerbeste Teil wird ihm geopfert und damit wird die ganze Ernte geheiligt, als eine symbolische Handlung sozusagen. Und Paulus sagt eigentlich mit diesem Wort, Erstlingsgabe oder Erstlingsfrucht, das ist unser Herr Jesus. Als er auferstanden ist, war das, was er am Kreuz vollbracht hat, dieses Opfer, das war die Erstlingsgabe für Gott. Er hat jetzt den Rest der Ernte geheiligt, die noch kommen wird. Er ist der Erstling der Entschlafenen. Er ist der, der uns vorausgegangen ist. Er hat uns durch sein Opfer und durch seine Auferstehung geheiligt. Das heißt, geheiligt, wenn man das Alte Testament anguckt, was bedeutet geheiligt? Für Gott abgetrennt. Es wird etwas genommen und daraus wird etwas Besonderes. Warum? Weil es jetzt für Gott verwendet wird. Und das hat Christus getan, als er auferstand. Er ist der, der der Rest der Ernte, der noch kommen wird, für Gott geheiligt hat. Er ist der Erste der Entschlafenen. Es werden noch viele Entschlafenen folgen. Das ist das, was Vers 20 aussagt. Und wenn wir dann weiterlesen in Vers 21, sagt der Apostel Paulus Folgendes. Er präzisiert, was er in Vers 20 angefangen hat. Vers 21, 1. Korinther 15. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Der Paulus wendet hier eine gewisse Logik an. Menschen entschlafen, also entschlafen, das war damals ein durchaus üblicher Begriff für den Tod. Menschen entschlafen, weil ja durch einen Menschen der Tod für die ganze Menschheit kam. Wer der erste Mensch gesündigt hat, hat er den Tod in die Schöpfung gebracht. Und so kommt jetzt durch einen Menschen auch die Auferstehung aus den Toten. Wir lesen noch einmal, und das ist sehr interessant, er sagt, da ja durch einen Menschen der Tod kam, dann so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Und hier sehen wir auch, es ist manchmal ein bisschen kontrovers, aber es sollte es nicht sein. Aber hier, also es sollte gar nicht so sein, denn sonst haben wir ein Problem. Aber hier sehen wir auch, warum unser Herr Jesus nicht nur unser Gott ist, sondern auch unser Mensch gewordener Gott, dass er tatsächlich Mensch geworden ist, um uns zu erlösen. Denn wenn ein Mensch der Menschheit den Tod gebracht hat und wir alle stammen von diesem einen Menschen ab, der den Tod gebracht hat, muss auch ein Mensch den Fluch des Todes und der Sünde rückgängig machen, damit wir durch diesen einen Menschen eine neue Menschheit sozusagen werden können. Aber dazu sage ich gleich etwas mehr. Was aber wichtig ist, gerade für unsere Erlösung, der Mensch Jesus Christus ist auferstanden und der Mensch Jesus Christus lebt von Ewigkeit. Er ist ganzer Gott. Das ist das Unfassbare. Er ist der ewige, unvergängliche, der allmächtige, der allgegenwärtige. Und zugleich ist er doch ganzer Mensch. Und was Paulus in 1. Korinther 15, Vers 12 sagt, sollte uns eigentlich vor Ehrfurcht und Anbetung erzittern lassen. Er sagt in 1. Korinther 15, Vers 12, wenn aber Christus gepredigt wird, dass er aus den Toten auferweckt sei. Gut. Was ist jetzt das Besondere an dieser Aussage? Wenn man die deutsche Übersetzung liest, sagt man ja gut, Jesus ist auferstanden, wissen wir. Aber jetzt, das ist ja das Hilfreiche, wenn man Lexikon hat. Das griechische Wort, was für auferweckt verwendet wird, hat eine Zeitform, die es im Deutschen gar nicht gibt. Und die eigentlich bedeutet, dass diese Auferweckung immer noch läuft. Es heißt, dass er auferweckt ist und immer noch lebt. Er lebt, er lebt und er lebt und er wird immer leben. Eine präzisere Übersetzung wäre, oder eine präziser nicht, aber den Sinn, eine richtig wiedergebende Übersetzung wäre, er ist auferweckt worden und lebt jetzt. Und wenn wir in 1. Korinther 15, Vers 20 lesen, dass der Mensch Jesus Christus auferweckt worden ist, und wenn wir in Vers 12 lesen, dass er auferweckt worden ist und jetzt immer noch lebt, dann ist das Unfassbare, der Mensch Jesus Christus lebt immer noch. Als er in den Himmel gefahren ist, hat er nicht irgendwie seine menschliche Persönlichkeit abgestreift, sondern der unveränderliche Gott ist, um uns zu erlösen, um als Erstling für uns vorauszugehen. Er hat sich mit dem Vergänglichen und Sterblichen verbunden, um uns zu retten. Verstehen Sie, was das heißt? Der ewige Gott, der hätte das ja niemals machen müssen. Er ist Mensch geworden und er ist es geblieben, damit wir das ewige Leben erlangen können. Das ist so unglaublich, das ist so unfassbar, wenn wir verstehen, was die Erlösung bedeutet. Ich weiß, dass sich einige beschweren, wenn wir hier über Theologie predigen und über Zusammenhänge und sagen, wir wollen jetzt gerne praktische Vorschläge haben, wie wir leben sollen. Erlaubt es mir, das zu sagen. Wenn wir verstehen, was Jesus Christus tatsächlich für uns vollbracht hat, dann sollte das unser Leben auf den Kopf stellen. Das ist nicht trockene Theologie, was der Herr für uns vollbracht hat und was er für uns noch vorbereitet hat. Das ist unfassbar. Das kann nur Gott in seinen Worten, so eine Fülle und so eine Tiefe, dass wenn wir das lesen, dass wir einfach nur auf unsere Knie fallen sollten und sagen, Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, ich danke dir für das, was du getan hast und tun wirst und immer noch tust. Wie Paulus sagt, er ist auferweckt worden und er lebt immer noch. Und was sagt der Hebräerbrief, was tut er jetzt, wo er lebt im Himmel? Er steht für uns vor dem Vater ein, als unser hoher Priester. Er hat das Opfer dargebracht als der Erstling. Und er lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, sagt der Hebräerbrief, um sich für seine Erlösten zu verwenden. Für die, die er mit seinem Blut erkauft und aus dieser Welt herausgerissen hat. Für sie lebt er von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und wenn wir fallen und strauchen und stürzen und uns die Köpfe einschlagen, aber wir sind trotzdem erlöst, dann steht er vor dem Vater und sagt, ich habe ihn oder sie freigekauft durch mein kostbares Blut. Vater, vergib ihnen. Vielleicht sagt er sogar teilweise, denn sie wissen nicht, was sie tun. Unser Herr ist so unglaublich. In Vers 22, wir gehen weiter in 1. Korinther 15, in Vers 22 erklärt dann der Apostel Paulus noch näher, was er jetzt hier in Vers 21 gesagt hat. Einiges habe ich ja schon angetönt. Vers 22 von 1. Korinther 15. Denn wie in den Adam alle sterben, so werden auch in dem Christus alle lebendig gemacht werden. Wie gesagt, hier erklärt Paulus näher, was er zuvor gesagt hat. Weil jeder Mensch auf dieser Erde, wenn er nicht vom Affen abstammt, und das glauben wir ja nicht, diesen Unsinn, mit Adam verbunden ist, weil jeder Mensch mit Adam verbunden ist, stirbt auch jeder Mensch. Das ist der Beweis für die Schöpfung. Gibt es einen Menschen, der noch nicht gestorben ist? Nein, alle Menschen sterben, weil alle von Adam ab sind. Alle sind in Sünde. Aber gleicherweise, sagt Paulus jetzt, gleicherweise wird nun jeder Mensch, der in Christus ist, auferweckt werden und ewig leben. Er wird lebendig gemacht werden. Da Paulus in diesem Text über die leibliche Auferstehung spricht, meint er mit lebendig gemacht werden, dass jeder Mensch, der mit Jesus Christus verbunden ist, körperlich auferstehen und für immer leben wird. Wie Christus in 1. Korinther 15, Vers 12, wir werden auferweckt werden und leben, leben und immer weiter leben. Um diesen Vers mit anderen Worten zusammenzufassen. Sind Sie als Mensch geboren worden?
Ja.
Ja. Dann werden Sie garantiert sterben, weil Sie von Adam abstammen. Ah, aber sind Sie auch wiedergeboren worden?
Jawohl.
Jawohl. Dann werden Sie auch sicher lebendig gemacht werden, weil Sie von Jesus Christus abstammen. Und dann, wenn die Wiederkunft und die Entrückung und die Auferstehung kommt, dann werden Sie da dabei sein, wenn Sie an Jesus Christus glauben. Adam ist Ihr Stellvertreter zum Tod. Jesus Christus ist Ihr Stellvertreter zum Leben. Nochmals anders ausgedrückt. Adam ist der Begründer des alten Menschen. Jesus Christus ist der Begründer des neuen Menschen. Adam ist der Repräsentant der alten Schöpfung. Jesus Christus ist der Repräsentant der neuen Schöpfung. Adam steht für das Irdische und Sterbliche. Jesus Christus steht für das Himmlische und Ewige. Und etwas ist sehr bezeichnet in diesem Zusammenhang. Jetzt gehen wir ein bisschen vom Text weg, aber es gehört doch zur Aussage dieses Verses. Ein Bibelausleger hat etwas sehr Interessantes festgestellt. Das ist jetzt keine Dogmatik, aber ich denke doch eine interessante Parallele. In Matthäus 1, Vers 1, also das Neue Testament, fängt an mit den Worten Buch des Geschlechts Jesu Christi, glaube ich, so. Und die Worte, die der Matthäus da verwendet im Urtext, sind Biblos Genesios. Und das könnte man auch mit Buch des Anfangs oder Buch der Herkunft übersetzen. Und jetzt kommt diese unglaubliche Parallele, wie ich denke, dass es nicht unbedingt ein Zufall ist. Wenn man zum Schöpfungsbericht geht und wenn man zu den ersten Kapiteln der Bibel geht, im Alten Testament, und das mit der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes vergleichen würden, die Apostel teilweise auch zitiert haben, dann steht in 1. Mose 5, Vers 1 bis 2, dies ist das Buch der Entstehung von Himmel und Erde. Wieder diese gleiche Formulierung, Biblos Genesios. Oder in 1. Nein, Entschuldigung, das ist 1. Mose 2, Vers 4. In 1. Mose 5, 1 bis 2 steht wieder die gleiche Formulierung, dies ist das Buch der Entstehung des Menschen, Adam. Mit anderen Worten, wenn man diese Parallelen sieht, auch auf Grundlage von 1. Korinther 15, Vers 22, Erste Mose ist das Buch der Entstehung der alten Schöpfung und des ersten Adams. Aber das Matthäusevangelium, ja eigentlich die Evangelien überhaupt und dann das ganze Neue Testament, ist das Buch der Entstehung des letzten Adam und einer neuen Schöpfung. So zeigt gerade Lukas in seinem Geschlechtsregister, das mit Jesus Christus beginnt und dann bis Adam zurückgeht, dass Jesus Christus aus der letzte Adam gekommen ist, aus der Erfüllung alles dessen, was wir Menschen nicht erfüllen können. Und beachtenswert ist auch, wie dieser Ausleger bemerkt hat, dass Lukas den Adam in diesem Geschlechtsregister in Lukas 3, dass er Adam als des Gottes bezeichnet. Also es geht von Jesus Christus zurück bis Adam und dann sagen sie, aber Adam, er kam von Gott. Er war fast wie ein Sohn Gottes, aber Adam hat, er hat gesündigt, er ist gestrauchelt, er hat gescheitert, hat der Versuchung nicht widerstanden. Und so wird eigentlich schon verdeutlicht, dass Jesus Christus der letzte Adam ist, wie es vor allem Römer 5 dann so wunderbar zeigt. Der wahre Sohn Gottes, der den Versuchungen widersteht, die Adam und Eva erlegen waren. Ist uns bewusst, wie einschneidend das Ereignis war, als Jesus Christus Mensch wurde und auf diese Erde kam und an unsere Stelle das tadellose Leben geführt hat, an unsere Stelle für unsere Sünden gestorben ist, für uns auferstanden ist und für uns die Tür zur Ewigkeit und zu einer neuen Schöpfung und zu einer neuen Menschheit, um es sozusagen aufzustoßen. Ist uns bewusst, wie einschneidend das war. Denn wenn wir das verstehen, wir können es nicht wirklich verstehen, aber trotzdem betet Paulus, das ist interessanterweise das Thema einer Gebetsstunde, dass wir es doch immer mehr verstehen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Und angesichts dessen wird uns auch deutlich, warum zum Beispiel beim Tod Jesu der Vorhang des Tempels in zwei Stücke zerriss, von oben bis unten und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Etwas Neues hatte begonnen. Der Herr hatte die Himmel und die Erde sozusagen erschüttert, weil Christus am Kreuz von Golgatha das Unglaubliche, das Unfassbare, das, was wir niemals erreichen können, aus eigener Kraft vollbracht hatte. Das Aufreißen des Vorhangs von oben bis unten, das Beben der Erde und das Zerreißen der Felsen, es symbolisierte das mächtige Wirken Gottes, das Aufbrechen des Zugangs zu Gott durch den Tod Jesu. Jesus Christus hat wirklich alles vollbracht. Er hat den Fluch der alten Schöpfung, unter der wir alle leiden, am Kreuz von Golgatha in seinem Leib hinweggetragen und die Tür zu einer neuen Schöpfung geöffnet. War Adam die Tür, die die todbringende Sünde in die Welt brachte, so ist Jesus die Tür zur Weide der ewigen Erlösung. Er starb als Stellvertreter der alten, sündigen, sterblichen Menschheit, um als Stellvertreter einer neuen, sündlos gemachten, ewigen Menschheit aufzuerstehen. Und hat das irgendein Mensch verdient, dass Gott das jetzt tut? Schuldet es Gott seinen Geschöpfen, die gegen ihn rebellieren, dass er jetzt selbst das in Ordnung bringt, was seine Geschöpfe auseinandergebracht haben, durcheinandergebracht haben? Nein, er schuldet es uns nicht. Und doch bewegt er Himmel und Erde. Er wird Mensch, um uns mit ihm selbst zu versöhnen. Und so geschah es, als er starb und auferstand. Und diese Stelle, weil sie so mysteriös ist, wollen wir lesen, weil es hängt doch in gewisser Weise mit 1. Korinther 15, Vers 22 zusammen. So geschah Folgendes, Matthäus 27, Verse 52 und 53. Es ist eine höchst mysteriöse Stelle, zu der ich sagen muss, ich habe noch nie wirklich eine Predigt darüber gehört. Und es wird auch nicht so oft erwähnt, meine ich, weil es uns vor einigen Fragenzeichen stellt. Aber wenn wir verstehen, was es bedeutet, was Christus da vollbracht hat, dann wird vielleicht auch diese Stelle etwas verständlicher. Matthäus 27, Verse 52 bis 53. Also nachdem die Erde erbebt und die Felsen rissen, heißt es, und die Grüfte taten sich auf, und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt, Und sie kamen nach seiner Auferweckung aus den Grüften hervor und gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Ja, wann haben Sie das letzte Mal etwas über diese Stelle gehört? Wahrscheinlich noch nicht so oft, wie ich schon angetönt habe. Also es ist eine sehr geheimnisvolle Stelle, muss ich zugeben. Und manche Ausleger, die sogar relativ konservativ sind, finden das so kompliziert, dass sie sagen, das ist symbolisch gemeint. Aber das glaube ich nicht. Das war so ein welterschütterndes Ereignis, dass Christus gestorben ist, den Fluch der Sünde getragen hat und dass er dann auferstanden ist und den Tod und die Sünde besiegt hat, dass tatsächlich einige Heilige, viele, ich weiß es nicht, Matthäus sagt es nicht, weil es geht nicht um sie, sondern es geht um Christus, mit ihm auferweckt wurden. Wie, in welcher Form, kann man nur spekulieren. Es geht nicht um die Heiligen, wir müssen uns zurückhalten mit unserer Neugierde. Können wir dann im Himmel nachschauen, wie das ist. Es gibt verschiedene Theorien, was mit ihnen passiert ist. Vielleicht wie Lazarus und sie sind später wieder gestorben, die Armen. Oder sie sind, wie manche sagen, wie Enoch und Elia entrückt worden, aber die Bibel sagt nichts dazu. Aber das war wie eine erste Beute, die Christus mitgeführt hat, um zu zeigen, das, was ich hier vollbracht und getan habe, ist der Anfang von einer neuen Schöpfung. Sie waren ein Beweis für die Macht und Herrlichkeit unseres menschgewordenen Gottes. Ein Ausleger drückt es wie folgt aus. Matthäus scheint zu sagen, dass mit dem Tod Jesu die Geschichte ihren letzten Sturm zur endzeitlichen Auflösung begonnen hat. Das, was jetzt im Kleinen geschieht, also diese Heiligen, die da auferstanden sind und den Menschen in Jerusalem erschienen sind, das muss ich mir auch etwas verwirrend vorstellen. Das, also was jetzt im Kleinen geschieht, ist eine Andeutung für das, eine Erwartung von dem, was in einem gewaltigen, ja kosmischen Ausmaß geschehen soll. Mit anderen Worten, der Tod und die Auferstehung Jesu hat die Endzeit, das letzte Zeitalter eingeläutet. Und darum, wenn wir das in Zusammenhang bringen, verstehen wir auch, warum die Apostel in all ihren Briefen sagen, zum Beispiel Paulus in 1. Korinther 10, Vers 11, dass über uns das Ende der Zeitalter gekommen ist. Oder dass Johannes sagt, 1. Johannes 2, Vers 18, dass jetzt die letzte Stunde ist. Oder wenn Petrus sagt, es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Und auch Jakobus hat gemeint, dass wir in den letzten Tagen leben. Sie konnten nicht ahnen, dass es 2000 Jahre später immer noch so ist, aber sie haben damit gerechnet. Sie wussten, was für ein welterschütterndes Ereignis der Tod und die Auferstehung ihres Herrn war. Sie wussten, er hat das Tor zur Ewigkeit weit aufgestoßen. Es muss nichts mehr geschehen, damit Menschen gerettet werden können. Er kann jederzeit kommen und sein Reich aufrichten, denn er hat alles vollbracht. Und interessant ist in diesem Zusammenhang, wenn man den Prophet Daniel mit dem Buch der Offenbarung vergleicht. Daniel musste zu seiner Zeit die Worte, die er in den Endzeitvisionen vernahm, die musste er verschließen und versiegeln. Denn bis zum Ende waren es noch viele Tage, wurde ihm gesagt, in Daniel 8 zum Beispiel. Jetzt aber, nach Hebräer 1 zum Beispiel, leben wir in der Endzeit. Und so heißt es jetzt in der Offenbarung, was heißt es, sind noch viele Tage? Was heißt das in der Offenbarung? Offenbarung 1, Vers 2. Wo kennen Sie die Offenbarung? Es heißt, die Zeit ist nahe. Es sind nicht viele Tage bis dahin. Nein, die Zeit ist nahe. Johannes sollte, wird an anderer Stelle, Johannes sollte die Worte seiner Endzeitvisionen, die er sah, eben nicht versiegeln, wie es Daniel tun musste. Er sollte sie aufschreiben, öffnen. Alle sollen es wissen. Die Zeit ist nahe. Der Herr kann jederzeit wiederkommen. Er hat gesiegt. Er hat alles vollbracht. Und dass wir noch 2000 Jahre später immer noch hier sind, hat ein einziger Grund. Und den sehen wir in 2. Petrus 3, Vers 9. Auch Römer 11, Vers 25, 1. Timotheus 2, Vers 3. Es gibt nur einen Grund, warum Jesus Christus noch nicht wiedergekommen und die Auferstehung zum ewigen Leben gebracht hat. Gott ist langmütig und er will Menschen retten. Er wartet nicht, weil er nicht treu ist, sondern weil er ebenso treu ist. Er will, dass Menschen gerettet werden. Er will, dass auch sein Volk Israel zu ihm umkehrt. Er will dass zum Beispiel unsere Angehörigen noch zum Glauben kommen. Darum wartet er und wartet er, und es ist, wie Petrus sagt, es ist nicht ein Hinauszögern der Verheißung, wie die Spötter sagen. Es ist ein Zeichen seiner Langmut, seiner Liebe und Geduld, dass er 2000 Jahre später immer noch nicht gekommen ist. Aber er wird kommen. Er hat alles vollbracht. Alles ist bereit für eine neue Schöpfung, für eine neue und ewige Menschheit. Und preist den Herrn in einer gewissen Weise, dass er noch nicht gekommen ist, denn so haben wir auch noch Anteil daran. Aber doch, auf der anderen Seite, es ist zumindest mein Verlangen, Herr, bitte komme bald, komme jetzt. Oder bekehre noch, rufe noch die aus meiner Familie, die dich noch nicht kennen, aber komme bald. Und so wartet Herr und er wartet, aber er zögert es nicht hinaus. Er ist langmütig. Zurück zu 1. Korinther 15, Vers 22. 1. Korinther 15, 22 zeigt auch, dass sich die Hoffnung eines Tages körperlich aufzuerstehen und für immer zu leben, nur, und jetzt kommt eine sehr ernste Wahrheit, nur auf diejenigen beschränkt, die mit Jesus Christus verbunden sind. Es geht nur für die, die in ihm sind, die werden auferweckt. Alle, die in ihm sind, werden auferweckt. Aber alle, die außerhalb von ihm sind, werden nicht die Auferstehung zum ewigen Leben erhalten. Anteil an der neuen, sündlos gemachten, ewigen Menschheit haben nur die Erlösten und Geheiligten des Herrn. Römer 1 bis 5 oder Epheser 1 bis 2 zeigen, dass das Mittel zur Verbindung mit Jesus Christus durch Gnade unser Glaube ist. Es sind nicht unsere guten Werke, auch wenn die guten Werke aus einem lebendigen Glauben herauskommen. Aber es ist der Glaube, der jetzt notwendig ist in diesem letzten Zeitalter vor der Wiederkunft des Herrn. Jetzt heißt es, jeder, der an den Sohn glaubt, jeder, der ihn hat, der hat diese Hoffnung. Aber die erschütternde andere Seite dieser Botschaft ist, wer ihn ablehnt, wer ihn nicht hat, der hat diese Hoffnung nicht. Ohne Glaube keine Wiedergeburt, ohne Wiedergeburt kein in Jesus, ohne in Jesus keine Auferstehung. Das heißt nicht, dass diejenigen, die nicht in Jesus sind, für immer in gewisser Weise entschlafen bleiben. Auch sie werden in einer gewissen Weise erwachen. Wenn wir Daniel 12, Vers 2 vergleichen mit dem, was hier steht, Daniel 12, Vers 2, werden sie erwachen, allerdings zur ewigen Schande, zur Abscheu. Das sind die Toten, die in Offenbarung 20 vor Gottes Thron stehen und nach ihren Werken beurteilt werden. Sie werden, wenn sie nicht im Buch des Lebens geschrieben stehen, zusammen mit dem Tod und die ganze Unterwelt in den Feuersee geworfen. Das ist der sogenannte zweite Tod. Also in diesem Kontext kann man auch nicht wirklich von einer Auferstehung sprechen, denn Auferstehung bedeutet neues Leben. Und der zweite Tod ist nicht die zweite Auferstehung. Es ist das ewige Verderben, wie es Paulus in 2. Thessalonicher 1, Vers 9 nennt. Weiter in 1. Korinther 15, Vers 23 sagt der Paulus Folgendes zur Auferstehung derer, die in Christus sind. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung, der Erstling Christus, dann die, die des Christus sind bei seiner Ankunft. Paulus fährt fort und präzisiert die Erklärung, dass alle in dem Christus lebendig gemacht werden. Jetzt steht nämlich im Kontrast zu alle steht jetzt jeder in seiner Ordnung. Alle, die in Christus sind, werden auferstehen, aber jeder in seiner ihm bestimmten Ordnung. Was das genau bedeutet, da gibt es verschiedene Deutungen. Und jetzt kommt es sehr darauf an, was für ein Endzeitmodell Sie vertreten. Wenn Sie wissen, was wir vertreten, kann ich Ihnen jetzt nicht lang und ausführlich erklären, denn dann dauert der Gottesdienst ein bisschen länger. Aber der Jonathan hat ja auf dieses Buch die Chronologie der Endzeit hingewiesen und ich habe es überflogen. Einige Abschnitte etwas ausführlicher gelesen, ist wirklich leicht verständlich und ganz gut beschrieben für alle, für jedermann, was wir so glauben über, wie sich die Endzeit eigentlich entwickelt. Und so könnte jeder in seiner Ordnung bedeuten, dass jeder in einer gewissen Reihenfolge auferstehen wird. Die Gläubigen des Alten Bundes, die Gläubigen jetzt dieses Zeitalters, die Gläubigen aus dem Tausendjährigen Reich und so weiter. Aber all das bezieht sich nur auf diejenigen, die in Christus sind, die zu ihm gehören, die sein Eigentum sind. Niemand außerhalb von ihm wird auferstehen. Und diese Auferstehung, wie wir in Vers 23 hier sehen, hängt zusammen mit der Wiederkunft des Herrn Jesus, mit seiner Erscheinung in Herrlichkeit. Dann werden vielleicht die einen etwas früher, die anderen etwas später, aber es hängt damit zusammen, wenn er kommt, um sein Reich aufzurichten, werden alle, die mit ihm verbunden sind, auch auferstehen und Teil an dieser Herrlichkeit, die er bringen wird, haben. Und sehr interessant ist hier wieder in Vers 23, dass Paulus wieder den Begriff Erstling bzw. Erstlingsfrucht oder Erstlingsgabe verwendet. Wie ich ja schon erwähnt habe, nur als kleine Erinnerung, das weist ja darauf hin, vor allem auf die alttestamentliche Darbringung der ersten und besten Frucht des Feldes. Als Stellvertretung für das Ganze, also für die ganze Ernte, musste in Israel das Erste vom Ertrag jeweils Gott geopfert werden. So ist Jesus Christus als Erstling unser geopferter Stellvertreter für das Ganze seiner Erlösten. Und jetzt kommt noch etwas, das ich extra noch nicht gesagt habe, was in gewisser Weise ein Höhepunkt ist. Als ich das gelesen habe, diese Erklärung, bin ich nicht aus eigener Schlauheit drauf gekommen, wie unglaublich Gott die Erlösung tatsächlich geplant hat. Wir gehen davon aus, darum feiern wir ja Ostern auch so, dass Jesus Christus am 14. Nisan gekreuzigt wurde. Das war an dem Tag, wo nach jüdischem Kalender das Passa gefeiert wird. Er wurde als unser Passalamm geopfert dem Herrn, als das vollkommene Lamm Gottes. Sozusagen parallel zur Schlachtung des Passalammes starb unser Herr als unser Stellvertreter am Kreuz. Dann am nächsten Tag, am 15. Nisan, war der Sabbat. Das war das Fest der ungesäuerten Brote. Einige wissen es schon. Es war ein Tag der Ruhe. Der Herr war im Grab. Dann kam der dritte Tag. Das war der Montag nach dem Sabbat, der 16. Nisan. Und wissen Sie, was am 16. Nisan gemacht wird im Judentum, gemäß 3. Mose? Da wird die Erstlingsfrucht der Gerstenernte Gott dargebracht. Das ist diese unglaubliche Symbolik. An diesem Tag, wo die Erstlingsfrucht der Gerstenernte Gott dargebracht und ihm geheiligt wird, an diesem Tag stand das perfekte Passalam aus den Toten auf, sozusagen als Erstlingsgabe der Gerstenernte, symbolisch betrachtet, um zu zeigen, ich habe es vollbracht. Ich bin der Stellvertreter einer noch größeren Ernte, die kommen wird. Ich kann das jetzt nicht im Detail besprechen. Ich habe es nicht im Manuskript, aber ich will es trotzdem noch sagen, weil ich es so interessant finde. Ein Ausleger hat sogar darauf hingewiesen, das war der Jakob Thiessen, dass im Judentum sogar Verbindungen zwischen Psalm 30 und Hosea 6, Vers 2 und 3. Mose 23, wovon dieser Erstlingsgabe der Gerstenernte hergestellt wurde, noch bevor Christus kam, und da schon Hinweise auf eine Auferstehung der Heiligen Israels gesehen wurde. Und der perfekte Heilige Israels ist wer? Jesus Christus. Das ist das Unfassbare. So unglaublich präzise hat Gott die Erlösung der Menschheit geplant, derer, die an ihn glauben. Darum wählte Paulus die Bezeichnung Erstlingsfrucht. Aus dem Passatod heraus auferstand die beste Frucht der Gerstenernte. Und das ist immer noch nicht alles, es geht noch weiter. 7 Wochen nach dieser Erstlingsgabe der Gerstenernte sollte im Alten Bund das Wochenfest gefeiert werden, an dem die Erstlingsfrucht der Weizenernte Gott dargebracht wird. Wissen Sie, was 7 Wochen nach diesem Tag ist? Pfingsten. Genau. Und was wurde am Pfingsten ausgegossen? Der Heilige Geist. Petrus sagt es in Apostelgeschichte 2, Vers 16. Er sieht da, er verweist auf Joel, der von der endzeitlichen Ausgießung des Heiligen Geistes spricht. Er sagt, dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist, und es wird geschehen. In den letzten Tagen spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Und so wurde an jenem Tag auch der Heilige Geist als Erstlingsgabe ausgegossen. Also an jenem Tag, wo im Judentum die Erstlingsgabe der Weizenernte dargebracht wurde, goss Gott seinen Heiligen Geist aus über die, die an ihn glauben. Und das ist jetzt das Unfassbare. Also ich finde es unfassbar. Jesus Christus ist die Erstlingsgabe, wenn man symbolisch spricht, der Gerstenernte. Aber er bleibt dabei nicht stehen. An Pfingsten gießt er seinen Heiligen Geist aus, als Versiegelung, um zu zeigen, jetzt seid alle, die ihr an mich glaubt, auch zu Erstlingen geworden. Ich habe euch mit meinem Heiligen Geist versiegelt, wenn ihr an mich glaubt. Und so werdet ihr genauso auferstehen, genauso Anteil an der Herrlichkeit haben und genauso für Gott geheiligt sein wie mein Sohn Jesus Christus. Das ist das alles Verständnis übersteigende der Erlösung, die Jesus Christus, Gott der Vater, durch den Heiligen Geist für uns bereitet hat, schon vor Grundlegung der Welt geplant hat und was uns hier eigentlich Paulus in diesen wenigen Versen darlegt. Es ist einfach unfassbar. In gewisser Weise sieht Petrus also in Apostelgeschichte 2 mit der Ausgießung des Heiligen Geistes die letzten Tage angebrochen. Er sagt auch, jetzt am Ende der Tage. Und die Apostel bestätigen ja diese apokalyptische Erwartungshaltung, könnte man sagen, in ihren Briefen immer wieder. Das Gemeindezeitalter, ich möchte es Ihnen sagen, ist gleichsam auch das letzte Zeitalter. Unsere körperliche Auferstehung, um es so zu sagen, ist zum Greifen nahe. Wir haben bereits die Erstlingsgabe des Heiligen Geistes bekommen. Und Jesus Christus ist uns als Erstlingsfrucht vorausgegangen. Und durch den Heiligen Geist sind auch wir Erstlingsfrüchte geworden, wenn wir an ihn glauben. Und er kann jederzeit wiederkommen, um seine Ernte einzuholen. Oh, wenn dieses Wissen von unseren Köpfen in unsere Herzen dringen würde, wenn wir wirklich mit allen Heiligen die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe dessen, was Christus vollbracht hat, erfassen würden. Ja, das würde dann unser Leben wirklich auf den Kopf stellen. Und wie anders sehe heute vielleicht so manches in der Gemeinde des lebendigen Gottes aus, wenn wir wirklich ganz und gar in unserem tiefsten Innern verstehen würden, was der Herr für uns vollbracht hat und was er noch alles für uns tun wird. Und ich schlage da auch an meine eigene Brust. Wir, die wir Jesus Christus nachfolgen und mit seinem Heiligen Geist versiegelt sind, wir sind die Ernte des Allerhöchsten. Wir sind, um es mal so zu sagen, Botschafter und Außenposten einer neuen Schöpfung in einer alten Welt, die, wie 1. Johannes 2, Vers 17 sagt, im Begriff steht zu vergehen. Wenn wir zur Einleitung zurückgehen, die ersten Christen haben ja buchstäblich das Römische Reich auf den Kopf gestellt. Ein maßgeblicher Einfluss war ihr lebendiger Auferstehungsglaube. Sie wussten, wenn ich jetzt verbrannt werde, sie wussten, wenn mich jetzt die Löwen in der Arena zerreißen, sie wussten, wenn mich mein Nachbar denunziert, ich bin geborgen in Gottes Hand und mein Leib wird auferstehen und ich werde ewig leben mit ihm. Und diese kleine Gemeinde hat so eine große Kraft entwickelt, dass irgendwann mal ein Kaiser, ob er jetzt wirklich wiedergeboren wurde oder nicht, darüber gibt es hitzige Debatten, aber immerhin plötzlich aus dem Christentum eine anerkannte Religion gemacht hat. Man kann dafür argumentieren, dass dann auch alles bergab ging, aber trotzdem, die ersten Christen haben so sehr am Glauben festgehalten, dass wir uns jetzt daran erinnern, dass sie das Römische Reich auf den Kopf gestellt haben, dieses unglaublich heidnische System. Ein maßgeblicher Einfluss, wie gesagt, war ihr lebendiger Auferstehungsglaube. Die Katakomben von Rom bezeugen es. Was wird man, wenn der Herr nicht vorher wiederkommt, von unserer Generation sagen? Oder mit welcher Gemeinde in den sieben Sendschreiben wird man uns wohl vergleichen? Petrus ruft aus, und damit möchte ich als persönlicher Aufruf für uns schließen. Ich lese auszugsweise. Da nun dies alles, also diese alte Schöpfung, aufgelöst wird, welche solltet ihr dann sein in einem heiligen Wandel und Gottseligkeit oder Gottesfurcht? Wir erwarten nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Deshalb, Geliebte, damit spricht er alle an, die an ihn glauben und das jetzt hören, also sie und mich eingeschlossen habt. Deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, befleißigt euch ohne Flecken und untadelig von ihm befunden zu werden in Frieden. So hütet euch nun, dass ihr nicht durch den Irrwahn der Frevler mit fortgerissen aus eurer eigenen Festigkeit fallt. Ja, seid wachsam, sagt er damit. Wachst aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Und dann schließt er mit diesem Ausruf und da sehen wir wieder, um wen es geht. Ihm sei die Herrlichkeit, sowohl jetzt als auch auf den Tag der Ewigkeit. Amen. Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Vater im Himmel, in Jesu Namen danke ich dir. Ich danke dir für das unfassbare Geschenk der Erlösung, das du vor Grundlegung der Welt vorbereitet hast, wie du uns losgekauft hast aus der Finsternis. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du unser Stellvertreter bist in allem und dein Name steht jetzt wirklich über alle Namen, Herr. Du bist Gott und doch bist du Mensch geworden. Herr, wir können nur anbeten und dir die Ehre geben, Herr, und schenk uns auch die Gnade, wirke durch deinen Heiligen Geist an unsere Herzen, Herr, dass wir immer mehr erfassen, was das bedeutet und dass wir dich verherrlichen in unserem Alltag, im Leben, wo wir sind, im Kleinen, im Großen, im Stillen, wo auch immer, Herr, dass wir wirklich eine lebendige Gemeinde sind, dass wir wirklich Außenposten, eine Auferstehungsschöpfung in dieser vergehenden Welt sein dürfen. Herr, gib du Gnade uns allen. Ich danke dir dafür. Amen.